Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bild der Wissenschaft Podcasts. Heute geht es um das Thema Long Covid.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Auch 3 Jahre nach der Corona-Pandemie ist Covid ein Thema. Viele Menschen haben langanhaltende gesundheitliche Probleme. Viele sind ungewöhnlich schnell erschöpft. Selbst einfache Tätigkeiten verursachen Herzrasen und Atemnot. Andere Menschen können sich nur schwer konzentrieren. Der Sportmediziner Christian Puter von der Universität Jena beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Long-Covid und den vielen verschiedenen Auswirkungen der Virusinfektion auf den Stoffwechsel. Was die Wissenschaft inzwischen über Long-Covid herausgefunden hat und wie Betroffene ihren Alltag bewältigen können, erzählt er heute im Bild der Wissenschaft Podcast. Herzlich willkommen, Herr Puter. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Schröder, ich grüße Sie.
Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass während der Pandemie viele Menschen beatmet werden mussten. Das waren diese schrecklichen Bilder, viele am Anfang aus Italien. Und beim Thema Long-Covid, das ich mit Corona verbinde, habe ich natürlich auch zuerst an Lungenfachärzte gedacht. Und dann stellte ich während der Vorbereitung fest, dass sie Sportmediziner sind. Frage zuerst, wie passt denn das zusammen? Corona, Long-Covid, Sportmedizin?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist das auch an einem Beispiel ganz gut festzumachen, nachdem in der ganz schwierigen Akutphase, wo man auch im klinischen Kontext viel dazulernen musste, Situationen aufgetreten sind, wo dann nicht nur ganz schwere Fälle, sondern auch nicht hospitalisiert oder nicht beatmete Betroffene Probleme bekommen haben, einfach ihren Alltag zu bewältigen. Dann kamen so langsam die Anfragen aus der klinischen Seite, aber auch aus der Seite der, zum Beispiel des Sports, wo relativ viele beschrieben haben, Mensch, ich erreiche überhaupt meine Leistungsfähigkeit nicht mehr. Ich kann zwar den Alltag bewältigen, aber schaffe es nicht mehr, beispielsweise etwa 80-90% von dem an körperlicher Leistungsfähigkeit zu erreichen, was ich vorher hatte. Das waren so die ersten Punkte.
Und man hat ja automatisch so auf diese Beatmung, also ich zumindest, na, das war das Primäre, was man sah. Die Leute waren angeschlossen an Maschinen. Mhm. Das heißt, es kristallisierte sich dann heraus, oder anders, das, was man selber kennt, so von, wenn man Corona hat, da ist man ja schlapp und ist dann vielleicht gepaart mit Erkältungserscheinungen. Und dann, ich habe gemerkt, also ich konnte einfach auch nicht gut atmen beim Sport. Mhm. Also ich habe es immer mit der Atmung verbunden. Und was Sie jetzt sagen, das hat noch ganz andere Dinge, ne?
Genau, die Dimension dahinter war dann relativ schnell größer man konnte erfassen, dass sie größer ist, weil ganz einfach diese systemischen Andockstellen des SARS-CoV-2-Virus, das heißt also so, wie das Virus sich repliziert über die Rezeptoren im Körper, eben nicht nur in der Lunge waren, sondern auch in anderen Organen, und damit man erahnen konnte, dass es doch ein Problem gibt, was uns, mehr Probleme in der Zukunft macht, zum Beispiel eben mit Leistungsfähigkeit, zum Beispiel mit Erholung und Regenerationsmanagement. Und da haben zum Beispiel ein Kollege in Köln, der Wilhelm Bloch, und ich uns viele Gedanken darüber gemacht, wie man das verstehen kann, wie man das abfangen kann. Und so ist dann relativ schnell klar geworden, dass erstens, weil viele betroffen sind, also viele hatten eine SARS-CoV-2-Infektion, und zum Zweiten, weil wir aus dem Leistungssport, wo wir normalerweise kennen, dass die Sportlerinnen und Sportler sehr schnell erholen, gesehen haben, dass auch dort ein Prozentsatz der Sportler ihre Leistungsfähigkeit nach so einer Infektion nicht in einem vergleichbaren Maße erreichen, wie man das von anderen Atemwegsinfektionen vielleicht kennt. Und von daher war klar, dass es andere Dimensionen gibt, die neben der akuten Phase eben auch eine postakute Phase einschließen, also nach einem akuten Infektionsverlauf, der klassischerweise 2 bis 3 Wochen dauern kann, kommt es eben dann zu einer Situation, dass manche sich eben dann immer noch nicht erholt gefühlt haben. Und wenn dann wieder ins Training eingestiegen worden ist, kam plötzlich die Situation, dass es wirklich überproportional lange Erholungszeiten braucht. Es kam wieder so Grippesymptome auf, und da war uns eigentlich klar, der erwartet uns vielleicht noch ein bisschen mehr als eine klassische Infektregulationsbewältigung, wie wir sie kennen.
Und das heißt, man erholt sich nach 2-3 Wochen, wie Sie gerade sagten. Ne? Was ist denn da ganz kurz gesagt? Also Long-Covid, ich habe auch gehört, also Long-Covid, das ist so ein bisschen ein schwieriger Begriff. Vielleicht können wir das gleich nochmal klären, was jetzt Long-Covid ist und was nicht. Aber grundsätzlich, Sie haben es eben schon angedeutet, also im Körper ist da viel los. Und zwar nicht nur in der Lunge, sondern überall offenbar. Was passiert denn da so ganz, ganz einfach erstmal?
Also wir wissen mittlerweile, dass das multisystemische Probleme gibt. Das heißt, wenn man die Symptome allein betrachtet, gibt es Beschreibungen sehr guten Publikationen, wo man weiß, es gibt über 200 Symptome, die mehrere Organsysteme betreffen. Also die angefangen von der Lunge über zum Beispiel das erschwerte Atmen bei Belastung oder auch in Ruhe bis hin zu Problemen in anderen Organsystemen, also das Herz beispielsweise, wo man Tachykardien, also Veränderungen der Geschwindigkeit des Herzschlags beobachten kann, wo man dort auch Beteiligungen hatte, die auch im Sport am Anfang zu schon ersten Anpassungen von Empfehlungen bei der Rückkehr zum Sport geführt hatten. Und
also nach dem Motto, mach mal langsam, du kannst nicht so einsteigen, wie du es gewohnt bist nach einer Krankheit, so in der Richtung, oder?
Ja, genau, weil eben gerade festgestellt worden ist, dass einige Betroffene dort, dass man nicht ausschließen kann, dass doch eine Herzbeteiligung in einem größeren Maße erfolgt, wie man das bisher bei viralen Infektionen hatte, obwohl virale Infektionen bekanntermaßen auch Herzbeteiligung machen können und man schon achtsam war an dieser Stelle. Aber offensichtlich war es halt so, dass die Dauer in der Nachbeobachtung, wo das auch aufgetaucht war, man damit nicht gerechnet hat. Und da gab es dann schon angepasste Empfehlungen, auch von der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, auch international, die so ein, sag ich mal, Return to Play oder Return to Sports Prozess begleitet hatten. Und da war es schon so, dass dort am Anfang die kurzen Phasen, die man kannte, schon verlängert worden ist auf
Monitoring-Phasen. Die Erholungsphasen, ne?
Die Erholungsphasen und die Wiedereinstiegsphasen in das Training wurden halt angepasst zeitlich und auch mit Monitoring wie beispielsweise EKG, pneumologische Untersuchung oder Herzuntersuchung, je nachdem in Abhängigkeit der Symptomatik wurden dort Empfehlungen gegeben, die eine Konkretisierung erfordert hatten. Und da im Rückblick, muss man sagen, haben wir dann eben verstanden, dass es offensichtlich Probleme dahingehend gab, dass manche halt zu früh wieder eingestiegen sind, weil man diese systemische Sache dort unterschätzt hat von dem Virus und dann
also
eben.
Also systemisch heißt der Körper, das Gesamtsystem, wie Sie sagten,
genau.
Dieses multisystemisch, also viele, viele Stellen im Körper, wo das Virus Probleme macht, ne?
Genau, ein Beispiel ist sehr oft kommuniziert, diese kognitiven Probleme, also das hält auch Einschränkungen in der kognitiven Leistungsfähigkeit, Aufmerksamkeitsgedächtnis, Schwierigkeiten da sind, wo man das jetzt in dem Maße vielleicht gar nicht erwartet hatte am Anfang. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ein anderer Punkt.
Ich habe mich noch mit Bekannten unterhalten, die hier um die Ecke wohnen quasi, die haben auch Probleme gehabt. Also deren Sohn hat wohl 4 Monate Probleme gehabt. Das nannte man dann nicht Long-Covid, sondern anders. Das können wir, wie gesagt, gleich nochmal klären. Und der Papa sagte, das Blöde war, also Mann, der war krank, lag auf dem Sofa und er konnte noch nicht mal ein Computerspiel spielen, weil ihn das so angestrengt hat. Das heißt, also er hat, also gerade beim Denken, das Denken hat ihn wahnsinnig müde gemacht. Ist das das, was Sie andeuten? Also 10 Minuten Videospiel und der war fertig und dann ging gar nichts mehr.
Genau, das, was wir sehen, ist eben, dass bei einigen, bei einem gewissen Prozentsatz, das sind nicht alle, die eine Infektion überstanden haben, ist es so, dass wir eben zum Beispiel auch diese kognitiven Einschränkungen sehen, Aufmerksamkeit, Gedächtnisprobleme, ich kann mich nicht konzentrieren oder auch Sinnesinformationen wie Licht, Akustik sind ein Stressor, den man vorher so gar nicht kannte, wo man gesagt hat, eigentlich ist das kein Problem. Und mittlerweile muss man sagen, zeigt die Forschung, dass dort auch Wege identifizierbar sind, die das zumindest zum Teil erklären. Aber die Forschung ist dort nicht am Ende, sondern man muss sagen, so am Anfang und manchmal auch mittendrin, dass wir solche Prozesse besser verstehen lernen. Mhm. Ja.
Genau, ich hatte Sie im Unterbrochen bei dem Gedanken da, der Wiedereinstieg, ne? Das, was Sie sagten, also dieses systemische Verstehen und dann der Wiedereinstieg der Sportler, ne? Das war gerade so, da hatte ich uns gerade rausgeholt aus dem Gedanken. Sollen wir da nochmal zurück?
Also bei dem bei dem Wiedereinstieg in körperliche Aktivität, ich würde es erstmal jetzt auch gar nicht nur auf die sportliche Seite beziehen, gibt es eben auch Hinweise aus Studien, die zeigen, dass diejenigen, die die Infektion, sage ich mal, so bewältigt haben, dass sie nicht, ich sag mal, die Füße stillgehalten haben, sondern sich wieder Stressoren ausgesetzt haben, obwohl der Infektverlauf noch nicht abgeklungen war, wo man klassischerweise, dazu haben wir auch eine Arbeit publiziert, etwa nach dem, was man weiß zum SARS-CoV-2-Virus, diese 10 Tage mindestens benötigt, damit die Immunantwort eben entsprechend stattfinden kann, vom angeborenen bis zum adaptiven Immunsystem. Und es gibt eben retrospektive Studien, also die gucken zurück und die analysieren dann quasi, ob Menschen in der Zeit der Infektion letztendlich die haben ausheilen lassen und Stressoren runtergefahren haben, ob sie genug Ruhezeiten hatten, ob der Schlaf angemessen lange war. Und das zeigt sich, dass diejenigen, die dort wenig Ruhe hatten, die veränderte Schlaf, also das Schlafmuster eher im Stressbereich war, das heißt also nicht zu wenig Schlaf da war, dass die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit später auch in einem schweren Symptomcluster landen. Das heißt also, wo man Symptome kategorisiert, die von Lunge, von Leber, von systemischen Anzeichen zusammengenommen schwere Folgen im Sinne von Long-Covid oder von einem postakuten Infektionszustand charakterisieren. Also das war ein erster Hinweis. Das zweite, das haben wir auch in Daten mit der Arbeitsgruppe vom Dirk Brockmann an der TU Dresden aus den Daten der Corona-Datenspende-App. Das sind also ein interessantes Projekt, was dort Dirk Brockmann geleitet hat während der Pandemie, wo also Menschen freiwillig Daten spenden konnten im Sinne von.
Damit man überhaupt was dazulernt, ne?
Genau. Und Daten heißt Tracker-Daten, Wirbeldaten von Fitness-Trackern und in der Analyse dieser Daten konnte man halt sehen, dass man diesen Infektions- und den Postinfektionsverlauf auf eine sehr interessante Weise abbilden kann. Nämlich, dass man erkennt, dass am Anfang zum Beispiel der Ruhepuls, die Ruheherzfrequenz ansteigt, was ein bekanntes Phänomen ist, dass wenn eine Entzündungsreaktion ist, die Ruheherzfrequenz tatsächlich ansteigt über Nacht zum Morgen hin.
Weil der Körper kämpfen ist, oder?
Richtig, weil das einfach energetische Ressourcen kostet, weil Adrenalin, also Katecholamine, Stresshormone dort eine Rolle spielen und das führt zu einem Anstieg dieses Ruhepulses. Und dieser Ruhepuls, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, ist ein ganz wichtiger Marker auch für diese Symptomverschlimmerung, die wir vielleicht noch besprechen. Und dann hat man aber gesehen, der Akutphase der Infektion, dass nach dem Anstieg ein Abfall erfolgte. Und dieser Abfall sogar unter die Ruheherzfrequenzwerte vorher stattgefunden hat. Und danach erfolgte wieder ein Anstieg. Das heißt also, man muss sich das wie so eine Sinuskurve vorstellen. Es geht hoch, es geht runter und tiefer als das Ausgangsniveau. Und dann geht es wieder hoch. Und dann hat es teilweise bis zu 90, 120 Tage gedauert im Individualfall, bis sich dieser Ruhepuls wieder normalisiert. Und das waren schon die ersten Hinweise aus solchen Wirbeldaten, dass offensichtlich bei einem bestimmten Prozentsatz von Betroffenen eine Dysregulation einsetzt durch diesen systemischen Prozess, was SARS-CoV-2 halt machen kann. Und lange.
Also Dysregulation heißt also die Regulation des normalen Stoffwechsels, sage ich jetzt mal, ne? Dass der durcheinander gerät, oder?
Ja, dazu zählt metabolisch, also Stoffwechsel, dazu zählt aber auch letztendlich das autonome Nervensystem, das heißt also das System, was, wenn man so will, didaktisch mal in einen sympathischen und einen parasympathischen Teil, also in einen Teil, der uns hilft, Leistung zu bringen, die Herzfrequenz steigert in Stresssituationen und dann aber auch wieder den Erholungsteil, wo man durch Entspannung, durch zur Ruhe kommen, auch wieder ein Gegenpol liefert und dieses An- und Abschalten, dieses, sag mal, stressbearbeitenden Teils und des Erholungsteils des Nervensystems, das scheint eben auch ein Problem der Dysregulation zu sein, dass das nicht in dem Maße passiert, wie wir das sonst kannten. Und daraus entsteht eben im Nachgang zum Beispiel so ein Bild dieser autonomen Dysregulation. Also wir haben einen bestimmten Prozentsatz von Post-Covid-Betroffenen und auch ME-CFS-Betroffenen, die solche autonomen Dysregulation zeigen. Das heißt, sie reagieren auf Lageänderungen, zum Beispiel mit einem ganz starken Anstieg der Herzfrequenz überproportional. Also Beispiel, wenn wir im Bett liegen und am Morgen aufstehen, also vom Liegen zum Stehen, dann ist es durchaus normal, dass die Herzfrequenz von 60 Schlägen zum Beispiel sich auf 80 Schläge verändert bis zum Stehen. Währenddessen bei den Betroffenen, wo diese Regulation zum Beispiel der sympathischen Seite und auch der Gefäßregulation nicht so gut funktioniert, können wir beobachten, dass das bis 30, 40 Schläge ansteigt. Das heißt also, so ein übersensitives System, eine Verstellung im System, und das merken die Betroffenen, dass durch diese plötzlichen Anstiege und vielleicht auch danach plötzlichen Abfälle man sogenannte orthostatische Probleme, also lageabhängige Probleme bekommt, wo
oder eben, ob man liegt oder steht oder so.
Ob man liegt oder steht oder sitzt, genau. Wo es dann, wo man Schwindel, Unwohlsein und so weiter mit in Zusammenhang bringen kann. Also das ist zum Beispiel auch ein Teil, dass dieses autonome Nervensystem, was dort eine Rolle spielt, und die Gefäßregulation, die damit zusammenhängt, weil diese Systeme interagieren, eben auch, ich sage jetzt bewusst, dysreguliert ist, weil wir es noch nicht im Detail genau verstanden haben.
Gefäßsystem heißt, ist das das Weitern und Engen der Adern nach Blutdruck und so weiter, Anstrengung? Ja, ne?
Ganz genau. Und das ist halt oft auch abhängig von Hormonen, von Stresshormonen, die eine Weit- oder Engstellung bedingen. Aber diese Regulation der Gefäßweitenentstellung scheint eben auch bei einigen Betroffenen eben nicht so gut zu funktionieren. So haben wir jetzt schon eine zweite Facette oder eine dritte besprochen. Ne? Das eine ist ein akutes Belastungsproblem, wo ich nicht so leistungsfähig bin. Das andere ist irgendwie eine gefäßregulatorische Seite. Das nächste ist eine andere Erholung. Bei anderen Personen hat man diese kognitiven Probleme. Also es gibt so eine Reihe von Problematiken, die dort auftauchen, die man in der Dimension vorher nicht kannte, aber die man wohl kannte von anderen Erkrankungen, die auch so eine postakute Infektionsproblematik machen können.
Was ist denn das zum Beispiel? Welche Krankheiten?
Also wir wissen zum Beispiel, dass andere virale Infektionen, wie zum Beispiel Ebola oder SARS-CoV-1 oder Epstein-Barr-Virus-Infektionen, die dann, wenn es eine Mononukleose, also das Pfeiffer'sche Drüsenfieber mit sich bringt, auch solche postviralen Probleme machen können. Auch bakterielle Infektionen, Borrelieninfektionen können sowas machen.
Das ist das, was so über Zecken übertragen wird beispielsweise, ne?
Richtig, genau. Und bei vielleicht so, damit man das nicht so als einen singulären Effekt und so vielleicht auch ein bisschen die Polarität dort rausnimmt. Also wir wissen, dass es zum Beispiel, also eine der Studien, die zu Epstein-Barr-Virus-Infektionen, etwa 80-90% von den Menschen in Deutschland haben diesen Epstein-Barr-Virus, der wird aber immunologisch einfach toleriert oder in Schach gehalten. Und wenn aber dieser Virus reaktiviert wird oder durch eine starke immunologische Beanspruchung, durch viel Stresssituationen, wir kennen das zum Beispiel aus dem Leistungssport, wenn das Trainingslevel zu lange zu hoch ist, dann kann es sein, dass dieses Virus wieder aktiv wird und das Immunsystem nicht mehr schafft, das zu regulieren. Und dann kommt es eben zu ähnlichen Symptomen, wie man hatte bei einer ersten Infektion, die dann vielleicht zu so einem Pfeiffer'schen Drüsenfieber geführt hat. Man ist dann schlapp, müde und hat dann auch ein Sportverbot auf bis zu 6 Monate.
Oh ja.
Da muss man sagen, dass das ist vielleicht eine ganz gute Brücke zu Long-Covid, weil einer derjenigen, der dort am längsten geforscht hat, ist der Leonard Jason in den USA, und der hat 2020 eine Studie publiziert, die relativ gut zeigen konnte, dass bei College-Studenten, die er untersucht hat, die sich infiziert hatten mit dem Epstein-Barr-Virus und die dann diese Mononukleose entwickelt hatten, die hat er nachbeobachtet und nach 6 Monaten geschaut, welche von denen eine schwere, ausgeprägte, postakute Infektionssymptomatik entwickeln. Und er konnte eigentlich relativ gut zeigen, dass es da erstens welche gibt, die das entwickeln, und zweitens, dass die Parameter, die dafür stehen, dass man das vorhersagt in dem Modell, was er dann berechnet hat, sind immunologische Parameter. Das heißt also, das Immunsystem trägt dazu bei, dass diese Dysregulation immunologisch wahrscheinlich auch mitgetragen wird, und das führt halt dazu, dass die eben dann eine schwere Form dieses postakuten Infektionssyndroms entwickelt haben und dann eben, wie wir auch bei Post-Covid wissen, einen Teil eben länger Probleme haben, als man es üblicherweise erwartet. Und eben auch.
Ich habe ganz viele Fragen jetzt so auf der Pfanne zwischen. Das heißt also, um es mal zusammenzufassen, also so ähnlich wie man das dann vom Epstein-Barr-Virus kennt, wenn es schlecht läuft. Dieses Long-Covid, ich nenne es jetzt nochmal Long-Covid, das ist nicht allein, also in dieser Symptomatik. Und offensichtlich rührt es den Körper richtig durch, bis hin zu Veränderungen im Immunsystem, was ich dann auf verschiedenen Stoffwechselebenen merke. Und das ist eben ja eine richtig große Geschichte im Körper letztlich, oder?
Ganz genau, das ist eine richtig große Geschichte, wo wir forschungsmäßig ja trotzdem noch nicht so richtig weit fortgeschritten sind, weil insbesondere die, sag mal, schwerst Betroffenen, für die gibt es im Moment keinen therapeutischen Ansatz, außer eine symptomatische Behandlung, die auch funktioniert, das muss man auch sagen, die wichtig ist, Energie einzuteilen über den Tag und verschiedene Aspekte des Pacings zu berücksichtigen. Aber wir haben für
was die ist das Pacing? Ist das so Schritte, also ein Schritt nach dem anderen ganz langsam, oder was ist Pacing?
Na, das Pacing-Konzept, das beinhaltet die Idee, also wenn wir mal ein Beispiel machen, wenn man 1 Kilometer lang draußen joggt, dann hat man am Tracker oder am Handy eine Pace, die angegeben wird. Da steht zum Beispiel, man läuft den Kilometer, also man braucht 4 Minuten 50 pro Kilometer oder 7 Minuten pro Kilometer. Und das muss man jetzt kleiner denken, denn die so Post-Covid-Betroffenen oder auch ME/CFS-Betroffenen, bei denen ist es so, dass die natürlich niemals diesen Kilometer jetzt in der Form schaffen würden, aber die müssen ihre Pace, das heißt also die Energieaufwand pro Zeit so gut einteilen, bezogen auf Alltagsaktivitäten, dass sie nicht in eine Symptomverschlimmerung kommen. Und daher kommt eigentlich dieses Pacing-Konzept, dass man sagt, man hat ein bestimmtes Energieniveau zur Verfügung, einen bestimmten Energierahmen, und diesen Energierahmen muss ich in kleine Bausteinchen teilen und dort die Pace anpassen, damit ich den Tag gut bewältigen kann, weil halt man eben sonst in eine Symptomverschlimmerung kommt, und die kann kognitiv sein, die kann körperlich sein, die kann sozusagen verschiedene Organsysteme betreffen, die an der Symptomverschlimmerung beteiligt sind. Also das ist
jetzt gedanklich schon fast so ein bisschen da, wie geht man damit um? Ne? Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, um es nochmal zu verstehen. Also das heißt, es ist eben anders als bei einer normalen Grippeerkältung, keine Ahnung, von der man sich erholt. Man ist erst im tiefen Tal der Krankheit und dann erholt man sich und dann ist man irgendwann nach relativ kurzer Zeit, 2-3 Wochen wieder auf der vollen Leistungsfähigkeit. Und das ist hier komplett durcheinander gekommen. Und das heißt, mit dem Pacing, das bisschen, was ich an Energie habe, das teilt es mir gut ein, so ungefähr. Ne? Aber ich wollte noch mal zu dieser Begriffsklärung, das spukt noch die ganze Zeit im Kopf rum, was man jetzt eigentlich sagt, was eigentlich was ist. Also wann spricht man von Long-Covid, dann habe ich von dieser Ermüdungsgeschichte gehört, Fatigue heißt das. Das würfel ich alles noch munter durcheinander im Geiste. Vielleicht können wir das mal einteilen. Was ist denn dieses Long-Covid eigentlich? Was für Phänomene gibt es da? Wie schlimm ist es? Haben Sie ja im Grunde schon beschrieben jetzt gerade. Ne?
Also was, glaube ich, von der Definition ist wichtig, ich habe eine akute Infektion und diese akute Infektion kann halt eine bestimmte Zeit lang dauern. Und wenn sie aber nach dem Einsetzen der Infektion 3 Monate anhält und nicht also immer noch symptomatisch ist. Ne? Das heißt, also man hat immer noch Symptome 3 Monate nach dieser Infektion und dann darüber hinaus noch weitere 2 Monate Probleme, die nicht durch was anderes erklärt werden können. So ist im Moment ein wesentlicher Konsens in der Definition. Das heißt also, ich kann es nicht erklären durch ein Problem der Lungen, ich kann es nicht erklären durch ein einzelnes Organsystem, ich kann es nicht erklären durch Übergewicht, ich kann es nicht erklären durch Faktoren, die wir sonst klinisch kennen. Und trotzdem habe ich ein Andauern oder eine Entwicklung von neuen Symptomen 3 Monate nach der Infektion und auch darüber hinaus noch mindestens 2 Monate weiter, die einfach dort ein Problem darstellen, die zur Beeinträchtigung des Alltags führen, die zur Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit führen. Da hat man gesagt, okay, das ist im Moment die Definition. Und daran erkennt man relativ klar, wo auch das Problem liegt, gerade weil wir halt für diese Definition, die von der WHO auch übernommen worden ist oder vorgegeben worden ist, dann auf Basis der wissenschaftlichen Expertisen, dass diese Definition, sage ich mal, keine klaren klinischen Marker hat. Ne? Also man kann jetzt nicht irgendwie zum Arzt gehen, eine Blutentnahme machen und sagen, okay, das du ist eindeutig das das. Der Long-Covid-Marker oder so. Ja? Das haben wir halt leider eben nicht. Das heißt, wir brauchen eine Geschichte einer SARS-CoV-2-Infektion. Das heißt, es muss also irgendwie nachgewiesenmaßen eine SARS-CoV-2-Infektion da gewesen sein. Man muss diese mindestens 3 Monate also Symptome haben. Es kann aber auch sein, dass nach den 3 Monaten neue Symptome kommen. Sowas beobachtet man partiell auch, ne? Dass man eine Infektion hatte, danach hat man kein Problem gehabt und plötzlich kommen eher zufällig Symptome, die man früher gar nicht so kannte. Ja?
Die kommen dann dazu nach einer gewissen Zeit.
Richtig, genau. Und die müssen aber mindestens dann 2 Monate andauern, diese hinzugekommenen zum Beispiel, ne? Und die beziehen kognitive Dysfunktionen, diese Fatigue, also so einen, also Fatigue ist ein Erschöpfungszustand, der halt nicht zu vergleichen ist mit einer normalen Ermüdung nach einer Belastung. Also beispielsweise hat man angestrengten Alltag gehabt, hat auch vielleicht körperlich einiges leisten müssen und ist abends platt, das kennt man ja, und dann geht man ins Bett und am Morgen ist es eigentlich wieder so, dass man sagt, gut, ich habe erholt geschlafen, ich gehe in den neuen Tag. Diese Fatigue ist aber dadurch gekennzeichnet, diese postvirale Fatigue ist dadurch gekennzeichnet, dass sie letztendlich mit der Infektion verknüpft werden kann und dass sie man aber nicht am nächsten Tag wieder sagt, okay, ich kann den Alltag bewältigen, sondern man bleibt müde, erschöpft, hat das Gefühl, dass man keine Energie hat. Das ist also ein...
Ja, das ist das, was der Sohnemann hier von unseren Bekannten auch hatte. Also der war eben müde von was auch immer, eigentlich von gar nichts, genau. Mhm. Ist ins Bett gegangen und war morgens noch genauso fertig wie abends und konnte natürlich nicht in die Schule gehen über Wochen. Ne?
Genau. Oft ist das begleitet von so ein bisschen Kurzatmigkeit, ja, also Atemnot oder Kurzatmigkeit, das heißt ungewöhnliche Beschleunigung der Atmung beispielsweise bei Tätigkeiten, die sonst nie ein Problem gemacht haben. Ja, also man geht jetzt in die Schule und zurück oder ein Beispiel ist so ein bisschen symptomatisch von Betroffenen, wo dann die Eltern gesagt haben, wir haben das beobachtet bei unserem Kind, ist das im Sitzen duscht und haben das gar nicht verstanden, wenn es nach Hause gekommen ist oder wenn es sich im normalen hygienischen Kontext geduscht hat. Und das war halt einfach so, dass diese lagerabhängigen Probleme und die Atemnot existiert hatten und das Kind halt hinsetzen musste. Also es ist so
in der Dusche,
in der Dusche, genau. Das ist so schon eine schwerere Form, die dort eine Rolle spielt. Ne?
Und wie nenne ich das, dass ich das dann mal fein auseinanderdrösel? Also es gibt dieses, es fängt an, dann hat man dieses momentane, das momentane Überlastetsein und das geht dann über in so ein permanentes Überlastetsein. Ne? Vielleicht können wir nochmal die Begriffe klären.
Das ist wichtig, genau. Danke für den Hinweis nochmal. Also ich glaube, man hat einmal diese postvirale Fatigue. Das ist dieser allgemeine Erschöpfungszustand, der einfach sehr lange anhält. Das ist wie so ein Herabsenken von so einer Grundenergie, die ich einfach habe. Ne? Mhm. Und dann hat man als zweites die sogenannte akute Belastungsintoleranz. Man merkt also, dass man bei Belastungen, die sonst kein Problem waren, erstmal nicht so leistungsfähig ist, erstens. Und zweitens merkt man bei denen, dass man vielleicht plötzlich Symptome bekommt, wie Herzstolpern fühlt man, Beschleunigung des Herzschlags fühlt man und Atemnot während der akuten Belastung. Das ist sozusagen die akute Belastungsintoleranz. Und die kann, also diese postvirale Fatigue ist oft begleitet von so einer akuten Belastungsintoleranz. Also niedriges Grundenergieniveau und trotzdem kann ich die Dinge, die ich sonst leisten konnte, auch in der Akutphase nicht richtig bewältigen, weil ich Symptome habe. Und dann haben wir eine dritte Komponente und die ist ziemlich wichtig im Kontext von Post-Covid, nämlich dieses sogenannte Post-Exertional Malaise.
Das ist PM, ne? PEM, ne?
PM, genau.
Was heißt das so auf Deutsch? Wie kann man das übersetzen? Ungefähr?
Ich würde es mit Symptomverschlimmerung nach Belastung beschreiben, die inadäquat ist, bezogen auf die Belastung. Das heißt, ich habe eine leichte Belastung und habe dann, also leichte Belastung heißt Alltagsbewältigung oder bin ich immer 3 Kilometer joggen gegangen, jetzt geht man 1 Kilometer joggen und hat danach letztendlich eine Symptomverschlimmerung, die nicht in 1 bis 2 Stunden zu Ende ist, sondern die eben anhält. Und da kategorisieren wir im Moment so nach Symptomverschlimmerung, die länger als 14 Stunden, also weit über den nächsten Morgen hinaus, anhalten können. Und die auf Basis einer körperlichen Belastung stattfinden können, aber auch kognitiven Belastung. Das heißt, also dieses PEM ist eine Symptomverschlimmerung nach Belastung, bezieht vor allen Dingen, sag mal, die Regenerationsphase oder die Erholungsphase mit ein.
Die ungewöhnlich lange dauert
und eben auch nicht durch Schlaf reguliert werden kann. Also normalerweise hätte man gesagt, okay, ich lege mich hin und mache mal Mittagsschlaf oder Nachmittag, also ein Powernap oder den Nachtschlaf, aber es bleibt halt so, dass die Symptome wieder vorhanden sind am nächsten Morgen oder neue hinzukommen. Und das ist deshalb ein wichtiger Punkt, dieses PEM, weil das schon die schwerer Betroffenen von den nicht so schwer Betroffenen differenziert. Okay. Und das heißt, wenn man in einem, wenn man jetzt sagt, okay, wie kann ich so mindestens zwei Gruppen bilden, die vom Post-Covid Betroffenen sind, dann gibt es die mit Symptomverschlimmerung nach Belastung, also mit PEM und die ohne PEM. Und die mit PEM, da kann man sicherlich nochmal differenzieren, wie lang halten die Symptome an, welche sind es, wie ist das Ausmaß der Symptome. Aber das ist ein wichtiger Punkt, weil dann definiert sich eine Subgruppe, nämlich die Long-Covid- oder postakuten Infektionssyndromszustand nach einer Covid-Infektion, die dann so eine MECFS-Diagnose
genau, das hatten Sie schon bekommen. Zwei, drei Mal gesagt, dieses, was heißt diese Abkürzung ganz kurz? Also ich bin also jetzt gedanklich noch bei dem PEM, das heißt, es ist so, dass es nicht nur akut ist, sondern dass ich, wann immer ich mich, also über viele Wochen oder Monate, wann immer ich mich anstrenge, das haut mich richtig runter in so ein Loch. Ja? Und das Loch kann 14 Stunden oder zwei Tage nach der Anstrengung kommen. Das ist quasi nicht so richtig planbar. Und davon erhole ich mich auch langsam. Also da bin ich jetzt gedanklich noch in dieses MSCF oder wie das heißt. Was ist das?
Also myalgische Enzephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrom. Das ist laut Definition unter neurologischen Erkrankungen eingepflegt sozusagen und ist vielleicht eine nicht ganz glückliche Definition bezogen auf das Verständnis, weil es ist halt weder eine Enzephalomyelitis, also eine entzündliche Erkrankung, wo das Gehirn wirklich immer beteiligt sein muss. Und auch dieses Chronic Fatigue Syndrom betrifft halt, es zeigt die dauerhafte Erschöpfung an, ist aber etabliert worden eben auf Basis der ersten postakuten Infektionssyndrome, die man beobachtet hat und hat sich bis heute letztendlich gehalten. Und diejenigen, die eine solche Diagnose bekommen, da gibt es Konsensuskriterien für den klinischen Kontext, für die ist es halt schon, also es ist eine sehr schwere Form dieser postviralen oder postakuten Infektionssyndrome, die zu einer MECFS führen können.
Und das betrifft jetzt vor allem das Kognitive wahrscheinlich, ne? Weil,
und das Körperliche auch. Also
beides ist doch, okay.
Es betrifft beides, das Kognitive, das Körperliche, definitiv. Und da ist eben dieses PEM ein, wir würden sagen, Kardinalsyndrom, also ein Markerkriterium dafür, dass man sagt, okay, neben anderen Punkten, es liegt eine MECFS-Erkrankung oder eine Diagnose, eine klinische Konstellation vor, die man als MECFS beschreibt. Und da muss man sagen, ist über die Pandemie ein Fokus drauf gekommen, weil man eben gesehen hat, oh, aufgrund der vielen Infektionen häufen sich auch diese ganz schweren Formen.
Ja.
Da hat insbesondere die Arbeit von Carmen Scheibenbogen von der Charité, die jetzt, muss man sagen, sich schon lange vor der Pandemie mit MECFS beschäftigt hat in ihrer Ambulanz, federführend viel Pionierarbeit geleistet, dass wir jetzt in der Lage sind, eben Forschung auch zu machen, um dieses MECFS besser zu verstehen, weil das eben genauso wie bei Post-Covid nicht den MECFS-Biomarker alleine gibt, was nicht heißen soll, dass es keine Biomarker gibt, sondern wir wissen, dass wir Biomarker identifizieren können, die beispielsweise im Bereich des Immunsystems liegen, die beispielsweise im hormonellen System liegen, die auch PEM beschreiben, aber das sind keine Marker, die man in einer Hausarztpraxis oder in einer klinischen einfachen Diagnostik anwenden kann. Und da liegt ein bisschen das Problem halt an der Stelle, dass man zwar Assessment-Instrumente hat, das heißt also Fragebögen beispielsweise, und man kann doch wissenschaftliche Analysen machen und das Problem charakterisieren, um das zu verstehen. Aber für eine klinische Differenzierung muss man sich nach den Falldefinitionskriterien und nach den Konsensuskriterien halten. Und da steckt halt kein klassischer Biomarker so richtig drin. Aber, und das möchte ich an der Stelle auch trotzdem sagen, es gibt schon die Möglichkeit, so ein paar Charakteristika festzumachen, wo wir sagen, wenn man dieses PEM besser fassen will und damit die schwer betroffenen Fälle besser abgrenzen möchte, wissen wir, dass man wiederholte Testungen durchführen muss. Das heißt also, man hat beispielsweise einen 1-Minuten-Sitz-Stehtest, den man durchführt. Und in diesem 1-Minuten-Sitz-Stehtest hat man eine bestimmte Anzahl von Stehzyklen mit Puls, Laktat, Glucose und verschiedenen Parametern.
Das wird alles gemessen dann bei den Tests, oder?
Genau, das misst man und dann hat man eine bestimmte Konstellation. Und wenn man jetzt aber PEM verstehen will, muss dieser Test halt einen Tag später nochmal wiederholt werden, weil gerade diese Erholungsphase dann deutlich schlechter ist.
Genau, weil ich mich halt nicht erhole innerhalb von 25 Stunden oder so. Ne?
Richtig.
Darf ich noch einhaken? Mhm. Genau, jetzt auch da nochmal die Frage, Sie hatten ja schon die Biomarker angedeutet, eben dass das oder besprochen und dass das Problem, dass man das mit der Diagnose ja so schwierig ist. Ne? Ja. Aber bevor wir da vielleicht nochmal drauf eingehen und auch auf den Test vielleicht nochmal zurückkommen, nochmal kurz der Unterschied zwischen dem MECSF und dem PEM. Wo ist da der Unterschied? Das habe ich noch nicht ganz.
Okay, also PEM ist ein Diagnosekriterium für MECFS.
Okay.
Heißt also, PEM muss vorhanden sein, damit man neben den kognitiven Kriterien und den neurologischen Kriterien und den Erholungskriterien, das hormonelle Kriterien, in dem man sagen kann, okay, es ist MECFS. Man sagt, das ist das Kardinalsymptom von MECFS.
Ah ja, genau, sagten Sie genau. Also PEM ist quasi diese ganze Symptomkiste, mit der man dann das MECSF sozusagen diagnostizieren kann. Aber das kann man eben noch nicht so gut, weil Sie sagen, uns fehlen so ein bisschen noch die sicheren Biomarker. Ne? Und so sind, das heißt, also bestimmte Krankheiten, da macht man einen Test und sieht dann, ich habe Antikörper gegen irgendwas und weißt, du hast sicherlich die Krankheit, dagegen kannst du ein Medikament nehmen. Ja. Aber wir befinden uns ja hier in so einer Gemengelage, wo es alles wahnsinnig schwierig ist, etwas zu diagnostizieren, überhaupt zu erkennen. Sie sagten gerade diese Historie, musste erst diese Covid-Infektion da gewesen sein oder SARS-CoV-Infektion, dann kann man mal gucken, wie es dir geht. Ja. So habe ich es jetzt verstanden. Jetzt vielleicht nochmal zurück zum Stuhl und zu den Biomarkern und dem, ja, wie kann man sich da als Arzt dann auch rantasten?
Also erstmal ist wichtig, es gibt einen Fragebogen, den DSQ-PEM, den DePaul Symptom Questionnaire, der ist frei verfügbar, zum Beispiel auf der Homepage der Charité. Das ist der Bogen, womit man PEM fragebogenbasiert diagnostizieren kann. Und auch
die Ärzte jetzt oder auch man selber?
Ja, Ärzte oder auch man selber. Ja, man selber kann sich
wie
da anschauen.
Das ist natürlich super spannend.
DSQ-PEM, also DSQ, DePaul Symptom Questionnaire. Und der ist auf der Seite der Charité runterladbar. Der ist im Deutschen, also es ist eigentlich in der englischen Literatur publiziert. Und die Uta Behrens, also Professor Uta Behrens von der TU München, hat den super gut ins Deutsche übertragen. Und den verwenden eigentlich alle, die in dem Kontext wissenschaftlich arbeiten, um dieses PEM zumindest fragebogenbasiert sicher zu quantifizieren.
Okay.
Und sag mal, dieser Bogen, der fragt, ich sag mal ein Beispiel, was fragt der? Er fragt immer retrospektiv auf die letzten 6 Monate. Ja? Und er fragt nach zum Beispiel ein schweres, erschlagenes Gefühl nach Beginn körperlicher Betätigung. Und da muss man sagen, es liegt nicht vor. Wie häufig liegt es vor, wenn es vorliegt und wie schwer ist es? Ah, unter anderem, so gibt es dort 10 Items, die man beantworten muss und danach kann man schon mal selber für sich abschätzen, okay, habe ich jetzt dort, falle ich vielleicht in so eine Kategorie und wenn das so ist, kann man sich dann an ein Zentrum, zum Beispiel in München, in Jena, Berlin oder andere Post-Covid-Zentren wenden und das nochmal klinisch-ärztlich genauer differenzieren lassen. Aber das ist schon eine sehr, sehr gute Orientierung, zumal dort auch dieser Zeitaspekt drin ist. Also man wird zum Beispiel gefragt in der Frage 9, falls Sie sich nach Aktivitäten schlechter fühlen, wie lange dauert es, bis Sie die vermehrten Beschwerden wieder abgeklungen sind? Also dauert es kleine 1 Stunde, 2 bis 3 Stunden, 4 bis 10, 11 bis 13, 14 bis 23 oder größer 24. Und damit kriegt man schon mit, okay, ich bin schon jemand, der vielleicht eher immer die Symptome weiterträgt. Gell? Bei mir ist es so, ich habe eine Belastung, und ich merke, meine Symptome halten eigentlich immer so lange an und dass die verändern sich auch über die Zeit. Und da merkt man schon, okay, da ist man vielleicht, sollte man vielleicht nachgehen. Das Zweite, was wir wissen, ist, Und das kommt auch aus der Gruppe von Carmen Scheibenbogen, dass man eine wiederholte Handkraftmessung machen kann. Das heißt also, man macht eine, hat also so ein Handkraftmessgerät, wo man die Griffkraft misst. Man drückt also so stark man kann, 10-mal hintereinander mit der dominanten Hand. Mhm. Und danach macht man eine Pause von 2 Stunden und danach drückt man nochmal. Und aus dieser Handkraftmessung kann man verschiedene Indexe berechnen. Die sind sehr einfach, also ein Fatigue-Index zum Beispiel, vorausgesetzt, man führt den standardisiert durch und hat eben auch der Tester, also der Testleiter, in dem Fall kann das eine Schwester, das kann ein Sportwissenschaftler, das kann im klinischen Kontext jemand sein, achtet darauf, dass die Anstrengung oder die Motivation vergleichbar bleibt. Und dann kann man schon auch einen Marker identifizieren, weil dieser korreliert auch mit dieser Symptomverschlimmerung mit PEM, also diese Handkraftmessung.
Dann ja, lassen Sie mich raten, wenn man gesund ist, dann müsste man nur nach 2 Stunden gut erholt sein und eigentlich fast dieselbe Kraft wieder aufwenden können. Und
absolut.
Bei PEM ist es wahrscheinlich genau das nicht, ne?
Richtig. Und ganz ursprünglich muss man sagen, also die standardisierten Tests sind sogenannte kardiopulmonale Exercise-Tests oder auch Spiroergometrien. Das heißt, man sitzt dort auf dem Fahrrad, hat eine Atemmaske auf und fährt ein Stufenprotokoll, beginnt beispielsweise mit 50 Watt, steigert es alle 3 Minuten oder mit 25 Watt alle 2 Minuten bis zu einer subjektiven oder objektiven Ausbelastung. Und dieser Test, den muss man eben auch wiederholt durchführen. Und dann sieht man, dass die zum Beispiel der Umschlag in den anaeroben Stoffwechsel sich verändert hat, dass er früher stattfindet bei dem wiederholten Test innerhalb von 2 Tagen. Und mit diesem Test ist es so, dass man mittlerweile weiß, dass der Test natürlich das anzeigt. Wir wissen aber eben auch, und das ist ein Problem, was man unbedingt benennen muss, dass wenn Betroffene das machen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dadurch, durch den Test, eine starke Symptomverschlimmerung erleiden, auch sehr hoch ist. Und
das
deshalb
ist natürlich
müssen,
gemein. Ja. Das heißt, ich lasse mich auf eine Krankheit testen und werde davon noch kranker.
Richtig. Und das ist so ein Punkt, wo wir aufpassen müssen und wo wir als Wissenschaftler gefordert sind, also bessere Surrogatmarker noch zu finden. Wir entwickeln also da selber
auch, aus dem Blut, ne?
Zum Beispiel oder auch andere Testformen, wie zum Beispiel wir im Moment arbeiten in dem aktuellen Forschungsprojekt mit dem 1-Minuten-Sitz-Stehtesten, versuchen dort eine Abschätzung zu treffen, weil man einfach nicht in Kauf nehmen sollte, dass man eine Symptomverschlimmerung so stark erzielt, dass jemand in einen so starken, im Volksmund Crash hineinrutscht, als in eine PEM, die dann dazu führt, dass es eine deutliche Verschlechterung gibt. Und das heißt, auf der einen Seite haben wir so einen Test, auf der anderen Seite wissen wir, er ist nicht geeignet im klinischen Alltag, weil wir einfach bei denen, die schwerer betroffen sind, eine hohe Problematik erzielen können, die wir natürlich nicht wollen, ne, an der Stelle.
Ich habe gesehen, Sie sind in einem großen Forschungsprojekt auch. Das hat jetzt verschiedene Arbeitspakete. Die können wir wahrscheinlich nicht alle durchklappern, aber Sie sind da dabei, Dinge, wahrscheinlich genau sowas herauszufinden, ne? Wie kann man es besser machen, wie kann man Tests anpassen oder worum geht es im Großen dabei?
Also es geht im Großen dabei, PEM besser zu verstehen. Und was sind mögliche Signaturen, wir sagen jetzt, oder was sind mögliche Hinweislinien aus verschiedenen Ansätzen, die uns helfen, PEM zu entschlüsseln. Ich sag's mal jetzt so, ob das gelingt, werden wir sehen, aber wir wollen halt dort Biomarker finden, die damit assoziiert sind und haben deshalb verschiedene Zugänge. Zum Beispiel.
Kurze Frage, ganz kurz, Biomarker kann aber auch dieser Stuhltest beispielsweise sein, indem ich den genauer verstehe, oder?
Richtig, das kann auch. Also ein Biomarker kann sein, ich sag mal ein einfaches Beispiel. Also wir haben beobachtet, dass bei denjenigen, die schon schwerer betroffen sind und die eine PEM-Diagnose erfüllen, dass wenn die diesen Sitz-Steh-Test machen und man allein vor dem Test Glucose und Laktat misst, dass die zum Beispiel erhöhte Laktatwerte haben. Was heißt das? Und diese Kinetik über den Test, also zum Ende des Tests gemessen und dann wiederholt 15, 15, 30 Minuten danach, diese Kinetik, also die Änderung des Laktats über die Zeit auch offensichtlich ein Hinweis für eine Problematik ist, die wir so langsam, ich sag mal, zu verstehen beginnen. Denn diese ganzen Ideen, die man oder mögliche Erklärungen für die PEM, die haben so ein bisschen zumindest einen Teil der Ideen einen gemeinsamen Nenner und das sind eigentlich die Mitochondrien. Das sind also die Kraftwerke der Zellen bei uns in im Körper, in den Zellen, die letztendlich unter Sauerstoff in der Lage sind, viel Energie zu produzieren.
Das sind die ganze Energie herstellen, die wir brauchen, ne?
Richtig. Und wenn man so mal einen Mini-Crash-Kurs in Energiebereitstellung macht, dann ist es so, wir können ohne Sauerstoff Energie gewinnen und mit Sauerstoff. Und wenn wir das ohne Sauerstoff machen, dann sagen wir dazu anaerob. Das zum Beispiel kann man sich das so vorstellen, wenn wir einen Sprinter, 100-Meter-Sprinter, der gewinnt seine Energie dominant fast nur ohne Sauerstoff. Ne? Aus Energieträgern, die am Muskel sind. Das heißt also, da ist das ATP am Muskel, Adenosintriphosphat aus Kreatinphosphat. Das ist
die 10. Klasse, ne? Genau.
Genau. Ja. Und diese anaeroben Energiebereitstellungswege oder die anaerobe Glykolyse, das heißt, da wird Glucose aufgespalten und auch ohne Sauerstoff Energie gewonnen. Mhm. Und bei diesen anaeroben Energiebereitstellungsprozessen wird eben Laktat gebildet. Und dieses Laktat ist ein Metabolit, sagen wir, oder ein Stoffwechselprodukt. Und wenn wir das sehen, wissen wir, dass der anaerobe Stoffwechsel also ohne Sauerstoff bedient worden ist.
Ja.
Und das, was wir sehen bei diesem Stehtest oder bevor der überhaupt erstmal durchgeführt wird, in Baseline, dazu brauchen wir den erstmal jetzt nicht am Anfang, dass wir beim Teil der Betroffenen erhöhte Laktatwerte finden, die normalerweise so nicht vorhanden sind. Das bedeutet, offensichtlich ist das ein Hinweis, dass der anaerobe Stoffwechsel dominanter bedient wird als bei Nicht-Betroffenen. Und wenn man dann einen
das
Test
durchführt. Das heißt, die Mitochondrien haben ein Problem, weil die nicht mehr genug Energie bereitstellen können, ne?
Ganz genau. Wir haben das Problem, dass der aerobe, also man muss sich das so vorstellen, aus einem Glukosemolekül gewinnt man anaerob ohne Sauerstoff 2 ATP, also 2 Energieäquivalente jetzt, ne? Mhm. Währenddessen in den Mitochondrien man bis zu 32 ATP gewinnen kann, je nachdem, welche Stoffwechselwege das jetzt sind, kann man deutlich mehr gewinnen. Und wenn jetzt aber die Mitochondrien nicht gut funktionieren, dann bedeutet das, dass man eigentlich dauerhaft nicht genug Energie produzieren kann metabolisch, sondern immer nur auf diesen geringen, aber schnellen Energieweg angewiesen ist, also ohne Sauerstoff. Das heißt genau. Praktisch, man kennt das vielleicht, wenn man wandern war und berghoch gegangen ist oder in den Gebirge war, dann merkt man irgendwann, dass die Muskulatur platt macht. Ja? Und dieses Plattmachen ist eben zum Teil, weil das Laktat sich anhäuft, aber nicht abtransportiert wird in der Zeit, weil halt dazu der Sauerstoff erforderlich ist. Deshalb bleibt man stehen, atmet dann und atmet weiter und dann kann man wieder weitergehen. Und jetzt muss man sich das bei Post-Covid so vorstellen, dass gerade dieser oxidative Weg der Mitochondrien zur Regeneration nicht da ist, auch zur Regeneration des Laktates oder zum Abbau des Laktates nicht da ist, und aber auch zur Energiegewinnung nicht so richtig zur Verfügung steht. Das wissen wir mittlerweile aus Studien, dass dort ein Problem zu liegen scheint. Und das heißt, man wechselt eher an diesen anaeroben Stoffwechsel und das führt dazu, dass man natürlich muskulär schneller, sag mal, platt ist, weil dort das Laktat einfach weg muss, was sich anhäuft. Und das führt halt eben oder erklärt einen Aspekt im Stoffwechsel. Oder da trägt der Stoffwechsel zu einer Erklärung bei, warum man da so ein Problem im Moment hat. Und diese mitochondrale Seite, das ist ein wichtiger Erklärungsweg, den wir im Moment nachgehen. Also nicht nur wir in Deutschland, sondern auch international.
Ich habe auch ein Projekt jetzt, ne? Aktuell.
Richtig, genau. Sodass man sagen kann, wenn man das mal so versucht aufzuschlüsseln, was sind im Moment vielleicht die plausibelsten Erklärungen, wo auch schon wissenschaftlich Grundlagendaten existieren. Das eine ist, wir wissen, es gibt mikrovaskuläre Veränderungen. Es gibt also Veränderungen in den kleinen Gefäßen,
diese Kapillargefäße im Körper, oder?
Richtig, genau. Mhm. Wo man so, sag mal, zum einen wissen wir, dass dort so kleine Mikroklotz eine Rolle spielen können. Zum Zweiten
wissen wir. Achso, das sind so Gerinnsel, oder?
Klotz, richtig.
Ja.
Kleine Gerinnsel, genau. Das andere ist mikrovaskulär, hatten wir vorhin schon besprochen, die Gefäßweite und Engstellung ist irgendwie nicht richtig reguliert. Mhm. Ne? Wir wissen, die Mitochondrien, hatte ich gerade gesagt, die funktionieren nicht richtig und dann kann man diesen Weg der Sauerstoffgewinnung über diesen Energieträger nicht richtig nutzen. Mhm. Und das führt halt dazu, und da gibt es mittlerweile schon mindestens 2 sehr gute Studien, wir müssen warten, wie sich das repliziert, aber gibt es schon, wo wir sehen.
Wer repliziert sich jetzt in dem Falle?
die Ergebnisse der Studien. Wo wir wissen, dass die, wenn wir körperlich aktiv sind, nehmen wir Sauerstoff auf, ne, durch die Luft. Und dieser Sauerstoff, den wir aufnehmen, der muss letztendlich in die Peripherie, in die Muskulatur wieder abgegeben werden. Mhm. Beispielsweise, um die Muskulatur mit dem Sauerstoff zu verfolgen, um den als Energieträger zu haben, um Mitochondrien zum Beispiel zu bedienen. Genau. Oder den Stoffwechsel am Leben zu halten. Und wir wissen, bei schwerer, mittleren Beschwerden Betroffenen, dass die Sauerstoffaufnahme zwar weitergeht, aber dass die Abgabe in das Gewebe nicht richtig funktioniert.
Und in die Mitochondrien letztlich, ne?
Und damit die Mitochondrien ihre Kapazität überhaupt nicht ausschöpfen können. Mhm. Und wir sehen, dass eher also Mitochondrien Wege gemieden werden. Gibt es gute Arbeiten von einem Kollegen aus den Niederlanden, vom Rob Wüst zum Beispiel, der das super gut gezeigt hat, dass dann man dort Probleme hat. Oder wir wissen auch, dass tatsächlich das Virus selbst, das ist auch ein, aus meiner Sicht ziemlich starker Hinweis, dass das Virus selbst auch in der Lage ist, die Mitochondrien so zu verändern, dass der Stoffwechsel über die Mitochondrien nicht mehr richtig bedient wird. Das heißt, das Virus selbst führt dazu, dass man mehr an den anaeroben Stoffwechsel switcht. Und das scheint halt bei einigen Betroffenen mehr der Fall zu sein als bei anderen. Und das ist dann und differenziert dann schwerere Konstellationen. Ein anderer Punkt, der dort auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist, dass wir verstanden haben, so ein bisschen, dass auch die roten Blutzellen dort eine Rolle spielen, weil das Zytoskelett, also rote Blutzellen, kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie ein Weingummibärchen, die sind so schön rund und alles vom Skelett sehr gut geformt. Und
ja, wir haben tatsächlich auch ein Skelett, die kleinen Zellen, ne? So ein Zellskelett, ne?
Genau, und dieses Zellskelett, genau, das hat Wilhelm Bloch relativ gut gezeigt in Köln, mit dem wir da zusammenarbeiten in dem neuen Projekt auch, dass diese offensichtlich das Zytoskelett durch diese SARS-CoV-2-Infektion Störungen hat und dann die roten Blutzellen, ich sag mal, ausfransen. Ja? Und die sehen dann aus, wie hätten die wie so Dendriten dran. Und das bedeutet, dass sie ihre Funktion gar nicht ordentlich ausfüllen können, den Sauerstoff auch entsprechend in die Orte zu transportieren, wo er hin muss. Und zum Zweiten gibt es dort eben auch Hinweise, dass die Bindung des Sauerstoffs am Hämoglobin, also an dem Träger des Sauerstoffs, an den roten Blutzellen höher ist. Das heißt also, wenn ich das jetzt zusammenfasse, man atmet ein.
Die halten den Sauerstoff zu stark fest, oder?
Richtig, genau. Also wir atmen ein, nehmen eigentlich genug auf. Die Lungen sind jetzt gar nicht mehr so das primäre Problem. Aber die Abgabe des Sauerstoffs ins Gewebe wird halt entweder dadurch verhindert, dass die Mitochondrien selber irgendein Problem haben oder dysreguliert sind. Ich sage immer noch vorsichtig dysreguliert, weil man kann auch nicht den Haken dran machen und sagen, genau das ist es. Aber die Mitochondrien können damit nichts anfangen, weil entweder er nicht abgegeben wird oder weil er halt dort nicht hinkommt oder weil die Mitochondrien selber betroffen sind. Und das ist ein Problem, weil das wiederum erzeugt eine Immunantwort, die eine Entzündungsantwort gleichkommt. Und das erklärt vielleicht auch diese, wie wir auch gefunden haben, leicht erhöhte Baseline-Entzündungswerte. Das heißt also, wenn man ein Blutbild macht und hat man Blutparameter, die Entzündung anzeigen, sieht man sicherlich oft wenig außerhalb des Referenzbereiches, aber man sieht in den Subtypen der Blutzellen überall leicht erhöhte Werte im Vergleich zu Nicht-Post-Covid. Und das heißt, es ist so ein Grundentzündungszustand, der da ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Stoffwechselentzündungs mikrovaskuläre rote Blutzellkonstellation, die kommt jetzt auf eine Situation, dass man sich körperlich belasten will oder kognitiv belasten will. Das heißt, man hat wie so ein Energieproblem einfach, weil körperliche Aktivität braucht Energie, aber die Bewältigung
sowieso, ne? Das Gehirn braucht ja 25% von Energie oder wie war das noch?
Richtig.
Ne?
Das Gehirn braucht die Energie, logischerweise, um Prozesse zu generieren, ne? Und gleichzeitig habe ich aber die körperliche oder kognitive Belastung und ich habe auf der anderen Seite eine veränderte Konstellation, um mit dem Virus zurechtzukommen. Und diese, ich sag mal, Energiekonkurrenz ist vielleicht falsch, aber dieses Energieproblem da sind wir im Moment dran, das zu versuchen, besser zu verstehen, wie das interagiert, um eben PEM da besser zu aufzuschlüsseln eigentlich am Schluss. Mhm.
Ja, das heißt, das ist ja, wow, das ist eine Gemengelage von vielen Dingen, die da schieflaufen. Also das ist jetzt so keine Kausalkette, wo man sagt, das ist es, ne? Sondern das ist schon viele verschiedene parallele Stränge, wo man Probleme hat offenbar. Ne?
Richtig, das ist so. Und was wir im Moment, also international, wir sind auch mit unserem Projekt vernetzt, mit anderen Partnern. Wir versuchen sowas zu finden wie so eine, ich sag's jetzt mal, PEM-Schwelle, ja, die durchaus individuell sein kann, die wir möglichst einfach versuchen zu quantifizieren, damit man auch im klinischen Kontext dann eine Diagnostik machen kann, die sagt, okay, hier sehe ich diese Symptomverschlimmerung nach Belastung, die schlechte Erholungsphase, die dysregulierte Erholung und kann die auch noch möglichst einfach nachweisen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ein Aspekt, den ich in der Gemengelage vorhin noch vergessen habe, sind autoimmunologische Prozesse. Also wir wissen auch, dass Autoantikörper eine Rolle spielen, die dann Zellen oder Körper, also die das Immunsystem halt fordern. Ne?
Und ich habe schon dran gedacht gerade, weil sie sagten, da die roten Blutkörperchen sehen komisch aus, die kriegen so lange Füße und so weiter. Da dachte ich schon, ob da nicht vielleicht das Immunsystem wach wird und sagt, gefällt mir nicht, sieht komisch aus. Also liegt irgendwie nahe, warum auch immer, oder?
Ja, das ist kann ein Punkt sein, weil aus den Arbeiten von Carmen Scheibenbogen, die auch bei uns im Projekt, ein Teilprojekt mit begleitet, wissen wir halt, dass dass bei einem Teil, und das ist auch wichtig, es ist nicht immer alles, und das ist vielleicht hier auch das Problem, warum es manchmal schwer zu verstehen ist, der Betroffenen schon diese Autoantikörper, das heißt also normalerweise wären, wenn ich eine Infektion habe, kommt ist das angeborene Immunsystem, dann das adaptive Immunsystem und aus den B-Zellen werden Plasmazellen gebildet und da kommen Antikörper. Und die Antikörper, die zirkulieren beispielsweise im Blut und binden zum Beispiel beim SARS-CoV-2 an das Spike-Protein und dann kann das Spike-Protein nicht mehr an eine Körperzelle binden. Das wäre der richtige Prozess, wie er eigentlich stattfinden muss. Und wir wissen aber, dass es offensichtlich durch solche Infektionen auch dazu kommen kann, dass das Immunsystem auch dysreguliert und Autoantikörper produziert. Das heißt also Antikörper, die gegen zum Beispiel Gefäßwände gerichtet sind. Ja? Und das ist eben auch eine Problematik, die wir nicht außer Acht lassen dürfen, dass da immunologische Prozesse eine Rolle spielen, die dort dranhängen. Und da ist auch ein Forschungsbereich, den man nicht außer Acht lassen darf in diesem Zusammenhang halt. Ne?
Ja, das macht die Sache nicht einfacher offensichtlich, wenn jetzt die Immunologie auch dazu kommt, wobei das fast zu erwarten war bei dem Thema. Also immunologische Details, Probleme, die sich der Körper einhandelt, die man noch erforschen muss. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir sind da durch die Details geritten, was ich sehr, sehr spannend fand. Aber ich würde zum Schluss gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, was man selber tun kann, wenn man betroffen ist, damit das alles nicht ganz so hoffnungslos scheint. Sie sagten vorhin schon, ganz kurz, vielleicht noch in 2 Minuten, so 1-2 Tipps. Sie sagten vorhin schon Pacing, also tatsächlich anpassen an das, was ich kann. Gibt es noch mehr, was man tun kann?
Also wir haben also einen wichtigen Marker, den wir im Moment verfolgen, genau für so eine einfache Frage, was kann ich so selber tun, ist der Ruhepuls oder die Ruheherzfrequenz. Wir haben also in einem Forschungsprojekt Watch, begleiten wir im Moment 12 Wochen lang Post-Covid-Betroffene. Das wird geleitet vom Andreas Steinmach aus der KIM4 und wir sind dort Partner im Projekt und sind für die, mit Dirk Brockmann für die Wearable-Daten verantwortlich. Und man kann selber bei sich Tag für Tag anhand des Ruhepulses beobachten, ob man eventuell in so eine Symptomveränderung, ich sage jetzt mal bewusst noch nicht Verschlimmerung, weil das ist noch nicht der Haken dran, aber Veränderung hineinkommt.
Also jetzt nicht unbedingt der Crash, sondern überhaupt passiert
überhaupt, das mit mir. Ne? Genau. Wie ist das? Man dokumentiert einfach für sich, also entweder man hat so einen Fitness-Tracker oder man macht das dann mit einem Fitness-Tracker auf Papier. Beispielsweise hatte ich jetzt gestern Nacht eine Ruheherzfrequenz von 50. Man nimmt dann am besten den tiefsten Wert in der Nacht, das zeigt der Tracker auch an, wenn man guckt. Dann habe ich vielleicht vorletzte Nacht einen Wert von 45 gehabt, die Nacht davor von 47. Und dann kann es aber sein, in der Nacht morgen habe ich nicht zwischen 47 und 50, sondern zwischen 60 und 70. Das heißt, ich habe eine Veränderung um 10 Schläge in einer absolut kontrollierten Ruhephase, nämlich dem Schlaf. Ne?
Ja.
Und wenn sich das ändert, dieser Ruhepuls, wissen wir, dass das tatsächlich in Modellen offensichtlich prädiktiv, also für eine Vorhersage einer Veränderung der Symptome, eine Rolle spielt. Das heißt also, anhand des Ruhepulses kann man das feststellen, oder der Ruhepuls ist ein Marker, der einem helfen kann. Und wenn man weiß, es ist so, dann bedeutet, ich muss jetzt den Tag anders gestalten. Ich kann also jetzt
runter, noch weiter runterfahren. Ne?
Noch weiter runterfahren, beziehungsweise kleine, also das Pacing ist an dem Tag dominant. Ich muss also kleine Belastungseinheiten haben, 6 bis 10 Minuten, und dann mir eine Pausenzeit von 2 bis 3 Minuten gönnen.
Ja, ja.
Das klingt jetzt alles sehr einfach. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, aber wer betroffen ist, kann mit so einem, sage ich mal, bewusst pulsgesteuerten Pacing-Regime seine körperliche Leistungsfähigkeit schon erhalten. Und das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, ja, jetzt sind wir tatsächlich am Ende der Zeit. Menschen, die sich noch weiter informieren wollen, haben Sie da 1 oder 2 gute Adressen?
Mhm. Also zum einen ist auf, also wenn man es wissenschaftlich sich informieren will, ist es so, dass das BMBF ja mehrere Projekte gefördert hat.
Jetzt das Bundesforschungsministerium, ne?
Bundesministerium für Bildung und Forschung, ja. Zu diesem Thema auch. Das findet man auf den Seiten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Gesundheitsforschung ist die Seite, wo man die Projekte findet. Das zweite ist, dass wir natürlich auch berichten werden von unseren Sachen. Das dritte ist, dass die Charité Carmen Scheibenbogen oder die TU München Uta Behrens Zentren sind, die sehr, sehr viel Erfahrung dort haben und die Forschung haben. Das vierte ist, man darf auch unsere Betroffenen nicht unterschätzen, die sehr, sehr aktiv sind und sehr viel unterstützen. Das ist also Long-Covid Deutschland, das ist MECFS Deutschland und auch Fatigatio. Das sind also letztendlich Betroffene, die mittlerweile ja auch deutlich dazu beitragen, dass wir viele Dinge besser verstehen.
Die man also auch gerne anrufen kann und die offensichtlich auch sehr aktiv dabei sind, die Informationen rauszugeben.
Ja. Richtig, und die helfen uns auch bei den Studien, wenn es um Probanden geht. Sie haben Fragen, die sie an uns richten. Also wir interagieren eigentlich auch sehr, sehr intensiv mit denen. Und wir, das sage ich mal, da jetzt MECFS zum Beispiel stärker oder die schwer Post-Covid-Betroffenen mit MECFS in den Fokus geraten sind durch diese Pandemie, ist da auch mehr Aufmerksamkeit hingekommen. Und man muss sagen, dass dort mittlerweile auch über die Internetseiten sehr, sehr gutes Wissen, sehr viel transportiert wird, wo man sich informieren kann.
Ja? Und Sie sagt ja schon, MECFS war schon vor der Covid-Pandemie ein großes Thema, beziehungsweise ein viel zu kleines Thema, und das offensichtlich jetzt mehr Aufmerksamkeit genießt. Ne?
Richtig. Also wenn wir mitnehmen aus der Pandemie den positiven Effekt, dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass jetzt war es eine SARS-CoV-2-Infektion, weiß nicht, wie die nächste Infektion dann heißen wird, aber wir können immer erwarten, dass es postakute Infektionssyndrome gibt, so werden die genannt jetzt, die also auch schwere Verläufe haben. Das heißt also, es wird auch zunehmend dort Betroffene geben auf Basis von solchen viralen Infektionen. Und wenn man das weiß und man selber eine Infektion hat, sollte man die dann halt in der Phase der Infektion eben entsprechend auskurieren lassen. Man sollte keine Angst haben, das darf man auch nicht haben, weil Infektionen sind auch wichtig, damit das Immunsystem lernt. Aber man sollte halt das nicht einfach wegschieben und sagen, ja, ist kein Problem, ich kann schon, ich nehme ein Ibuprofen, dann habe ich kein Fieber oder keine Kopfschmerzen mehr. Oder
ein bisschen gegen an.
Kämpft damit ein bisschen gegen an, sondern man sollte einfach das auskurieren lassen und sollte dann nach 10 Tagen inklusive 3 symptomfreie Tage, und wenn sie noch nicht waren, müssen sie erstmal 3 Tage symptomfrei sein, langsam anfangen, die körperliche und die kognitive Leistungsfähigkeit wieder zu steigern. Das heißt also, nicht gleich ins volle Training reinstarten, das heißt auch vom Arbeitsalltag versuchen, erstmal kontinuierlich einzusteigen. Auch da weiß ich, es ist nicht einfach, auch mir fällt das nicht leicht, aber wir wissen, dass das im Rückblick auf dem, was wir in der Pandemie jetzt beobachten, ein wichtiger Punkt ist, um gegebenenfalls vielleicht solche schweren Symptomverläufe zumindest einzudämmen.
Ne? Wenn ich nehme mit, dass auch der Geist seine Kraft braucht, nach dem Motto, bist nicht krank genug, kannst du ja an den Schreibtisch gehen und arbeiten, darüber vielleicht auch mal nachzudenken.
Ne? Richtig.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Es war sehr interessant. Danke.
Danke gleichfalls für die sehr gute Führung, für die Fragen.
Ja, danke. Bis dann.
Bis dann.
Ein Interview mit Christian Puter und mehr zum Thema Long-Covid lest ihr in der Januar-Ausgabe von Bild der Wissenschaft und online auf wissenschaft.de. Unser Autor Martin Angler ist übrigens selbst betroffen und berichtet in seinem Artikel über die aktuellen Entwicklungen in der Long-Covid-Forschung. Bei der Recherche zu dieser Folge habe ich auch in andere Podcasts reingehört und einer, der mir besonders gut gefallen hat, war Behind Science. Wir haben eine Folge über die Nobelpreisträgerin Catalina Carico gemacht, wo es darum geht, wie sie mit ihrer Forschung die Grundlagen für die Corona-Impfstoffe geschaffen hat. Die Folge ist in den Shownotes verlinkt und ich habe euch hier mal den Podcast-Trailer mitgebracht.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Wir reden mit euch über das, was hinter den Kulissen von Wissenschaft abgeht.
Über die Intrigen, Liebesgeschichten, Enttäuschungen und Happy Ends, die hinter Erfindungen stecken, die wir heute noch kennen. Und dann, das Krasseste, einer ihrer Vorgesetzten hat ihre Idee in der Mutterfirma von Organon in den Niederlanden vorgestellt. Und die niederländischen Kollegen gaben tatsächlich grünes Licht für die Erfindung, ohne Crane zu informieren. Boah, so traurig, so schlimm.
Das ist richtig schlimm. Oh.
Also wirklich ein sehr junger Erfinder. Ich glaube, auch so einen jungen Erfinder werden wir hier so schnell nicht wieder hören. Also ich weiß nicht, was hast du mit 16 Jahren gemacht?
Party? Jedenfalls habe ich keine Blindenschrift entwickelt.
Man darf nicht denken, nur weil man sich was denken kann, dass es auch passiert.
Aber was wenn doch?
Was wenn aus einer fixen Idee eine geniale Erfindung wird?
Das ist ja echt wie ein Hogwarts.
Ja, das ist Wissenschaft, Leute. True Science.
Wir haben uns extra für euch in Mathe- und Chemievorlesungen gesetzt, nur um euch die besten Stories jetzt faktenbasiert präsentieren zu können.
Immer samstags am Science Samstag. Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft.
Ja, wenn ihr mögt, hört da gerne mal rein. In der nächsten Folge vom Bild der Wissenschaft Podcast spreche ich dann passend zur Saison mit Dirk Ahlbach von der Universität Oldenburg über die Genetik des Grünkohls. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.